einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese schon spät gewordene Stunde. Immer um 21 Uhr treffen wir uns an dieser Stelle, um über Deutschland nachzudenken. Was kommt, was bleibt und was soll sich nach dieser Corona-Krise auf jeden Fall ändern? Dieser Podcast heißt Der achte Tag. In den vergangenen Tagen und Wochen haben wir viel europäische Solidarität erlebt. Denken wir zum Beispiel daran, wie Corona-Patienten aus Frankreich, aber auch aus Italien und den Niederlanden hier in deutschen Krankenhäusern versorgt und schließlich gerettet worden sind. Für diese Solidarität hat es viel Anerkennung im Ausland gegeben. Le Monde, die große französische Tageszeitung aus Paris, hat erst vor wenigen Tagen in einem Leitartikel diese Form der Solidarität der Deutschen gepriesen. Diese Solidarität endet bei einem Stichwort: Eurobonds. Wenn es also um die Vergemeinschaftung von Schulden in Europa geht, um die Tatsache, dass der eine für den anderen, und zwar dann am Ende blind, haften soll, dann, naja, haben wir mächtig Streit. Deutschland, die Niederlande, aber auch die skandinavischen Länder wehren sich gegen die Eurobonds, auch wenn die im Moment als Corona-Bonds geadelt wurden. Ich bin auch dagegen und habe das oft begründet. Aber darum genau geht es heute Abend nicht, sondern wir hören zu und sind zu Gast bei dem Top-Ökonomen Marcel Fratscher. Er ist nämlich unser heutiger Gastgeber und er sagt, diese Blockadehaltung von Steingart und von anderen muss ein Ende haben. Corona-Bonds seien nicht nur richtig verstandene europäische Solidarität, sondern sie seien auch eine ökonomische Notwendigkeit. Jetzt heißt es tapfer sein und neugierig bleiben und zuhören. Marcel Fratscher, Sie haben das Wort.
Guten Abend. Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität. Und ich möchte heute Abend über die europäische Antwort auf die Corona-Krise sprechen. Vor allem im Bereich Wirtschaftspolitik und wieso es so wichtig ist, eine gemeinsame europäische Antwort zu finden. Die Wirtschaftspolitik in Deutschland hat beeindruckend schnell und massiv auf die Corona-Krise reagiert. Das ist sicherlich eine Erfolgsgeschichte. Gerade auch die Bundesregierung zu sehen, wie sie ihre alten Prinzipien sparen, das Geld zusammenhalten, nicht zu viel Geld auszugeben, doch sehr schnell und pragmatisch über Bord geworfen hat, um zu verstehen, die deutsche Wirtschaft braucht jetzt Hilfe. Das vielleicht größte Scheitern, der größte Fehler in der europäischen Krise ist für mich der nationale Alleingang Deutschlands. Der Nationalismus, mit wem wir diese Krise versucht haben zu adressieren. Das Gleiche gilt übrigens für alle anderen europäischen Länder auch, die Grenzen zugemacht haben, gesagt haben, wir wollen erstmal nicht, dass die Leute in andere Länder fahren. Deutschland hat zu einem Maße auch Einfuhr- oder Ausfuhrbeschränkungen gehabt, was Schutzmaßnahmen betrifft, Schutzmasken oder Schutzkleidung. Und hat auch in vielerlei Hinsicht versucht, ja, die nationalen Interessen zu wahren. Für mich vielleicht das sogar schlimmste Bild und das größte Versagen ist, dass in Italien Menschen am Coronavirus gestorben sind, weil sie keine Beatmungsgeräte hatten, weil es keine Betten in den Intensivstationen gab, um die vielen, vielen Menschen, vor allem in Norditalien, zu behandeln. Im Gegenteil dazu hat Deutschland ein 4- bis 5-mal so großes Kontingent an Intensivbetten mit Beatmungsgeräten pro 100.000 Einwohner im Vergleich zu Italien. Hier sind ungefähr die Hälfte der Betten leer. Also sprich, während in Italien Menschen sterben, weil sie kein Beatmungsgerät bekommen können, hätten wir in Deutschland diese Maßnahmen, diese Kapazitäten gehabt, um konkret italienische Menschenleben zu retten. Ja, natürlich gibt es Bemühungen, Menschen aus Frankreich über die Grenze nach Deutschland zu bringen, aus Italien nach Deutschland zu fliegen. Und natürlich gibt es positive Beispiele, wo viele sich eingebracht haben, viele Krankenhäuser, auch die öffentliche Seite, also auch der Staat versucht hat zu helfen. Aber das Bild, das bei vielen entsteht und das, glaube ich, nicht falsch ist, ist, dass es hier nationale Alleingänge gibt, jeder für sich alleine. Und aus der Perspektive der Italiener verstehe ich, dass sehr viele Menschen böse sind, dass sie enttäuscht sind, dass man dort die Bilder sieht, wie Flugzeuge aus Kuba oder China kommen mit Ärztinnen und Ärzte, die die Treppe runterlaufen mit Fähnchen und sagen, hier sind wir, wir helfen euch Italienern mit unserer Expertise und mit dem, was wir können. Also zwei bitterarme Länder, die ihre Kapazitäten, ihre Ärztinnen und Ärzte bereitstellen, um zu helfen in der Not. Aus Russland kommen Lastwagen nach Italien mit Vorräten und Schutzmasken. Und das Gefühl, der Eindruck in Italien entsteht, die Deutschen, die anderen Europäer, aber vor allem natürlich die Deutschen, helfen uns nicht. Wir sind auf uns alleine gestellt. Jetzt kann man diese Wahrnehmung kritisieren und sagen, so ist das doch gar nicht und wir Deutschen haben mehr geholfen als andere. Aber trotzdem sehe ich die fehlende europäische Antwort auf die Krise als ein ganz entscheidendes Scheitern, das uns in den nächsten Jahren auf die Füße fallen könnte. Jetzt kann man über Solidarität sprechen, fragen, wie wollen wir Europäer zusammenleben innerhalb der Europäischen Union? Aber es geht nicht nur um Solidarität, sondern mein Kernpunkt ist, dass es in unserem deutschen Eigeninteresse ist, dass alle in Europa durch diese Krise durchkommen oder so gut es geht durchkommen, dass es eben keine riesigen Unterschiede gibt, wie das der Fall ist, dass Menschen in Italien und Spanien viel, viel stärker betroffen sind als in anderen europäischen Ländern und vor allem auch diese beiden Volkswirtschaften einen sehr viel höheren Preis, nicht nur in der Form von Menschenleben, sondern auch durch höhere Arbeitslosigkeit, zerstörte Existenzen von Unternehmen leiden, als es anderswo in Europa der Fall ist. Es ist im Eigeninteresse, denn wir Deutschen müssen verstehen, dass die deutsche Volkswirtschaft nicht in Isolation existiert, dass wir nicht auf einer Insel der Glückseligen leben, sondern dass unsere Volkswirtschaft ein integraler Teil der europäischen Wirtschaft ist. Die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung, fast die Hälfte sind Exporte, sind also Produkte, die wir im Ausland verkaufen. Fast jeder zweite Job in Deutschland und übrigens viele der besten Jobs hängen direkt oder indirekt an unseren Exporten. Unser Wirtschaftsmodell in Deutschland ist, wir exportieren. Das ist unsere große Stärke. Dazu braucht es aber Länder, braucht es Unternehmen, braucht es Konsumenten, die unsere Produkte kaufen. Und über die Hälfte unserer Exporte gehen nach Europa. Das heißt, ohne ein starkes Europa hätten wir diesen Wohlstand heute nicht, den wir haben. Und würde es uns nicht besser gehen als vielen anderen. Und wir würden uns auch nicht aus dieser Krise erholen können. Wir kommen aus dieser Krise nicht heraus aus eigener Kraft, sondern nur als Teil eines starken Europas, das sich gemeinsam erholt und gemeinsam aus dieser Krise rauskommt, auch wirtschaftlich. Und es ist nicht nur, dass wir viel exportieren, sondern wir sind auch auf Vorleistung aus anderen europäischen Ländern angewiesen. Von Maschinen oder Vorleistung für Maschinen aus Italien, aus Norditalien. Autoprodukte, Teile aus Spanien oder Slowenien oder Slowakei. Also es besteht letztlich eine große Lieferkette, eine große Volkswirtschaft. Und die heißt nicht Deutschland, sondern die heißt Europa. Und wenn ein Teil dieser Kette bricht, dann haben wir in Deutschland ein großes Problem. Also die europäische Wirtschaft ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Und das sind nun mal im Augenblick Italien und Spanien. Aus diesem Denken heraus müssen wir verstehen, dass es in unserem Eigeninteresse ist, dass die anderen europäischen Länder genauso gut durch die Krise durchkommen wie wir selbst. Deshalb brauchen wir eine starke europäische Antwort auf diese Krise, auch auf die Wirtschaftskrise. Die europäischen Finanzminister haben vor Ostern ein Paket geschnürt mit drei konkreten Maßnahmen. Einmal die Hilfe über den europäischen Rettungsschirm ESM, wo sich eigentlich alle Länder darauf bewerben können, sagen, wir brauchen hier Unterstützung, temporäre Kredite, um unsere Wirtschaft auf Vordermann zu bringen. über die Europäische Investitionsbank. Das ist das zweite Element des Pakets, wo Unternehmen auch Finanzunterstützung bekommen können, um Investitionen zu tätigen. Und als drittes über die Europäische Kommission ein Fonds für Kurzarbeit, dass andere europäische Länder, die eben nicht diese Regelung haben, wie wir das in Deutschland haben, mit sehr guten Kurzarbeitermaßnahmen, also Menschen in Arbeit zu halten, damit sie gar nicht erst arbeitslos werden. Das haben viele europäische Länder eben nicht in dem Maße. Und auch das, dieses dritte Element des Pakets, ist sinnvoll. Die große Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist, wie erholen wir uns denn aus dieser Krise? Wie kommen wir da wieder raus? Und das ist der strittige Punkt in der europäischen Diskussion. Die Finanzminister nennen es ein Recovery Fund, also ein Erholungsfonds, wie man sich wieder von dieser Krise erholen kann, worüber immer noch gestritten wird und wo man sich nicht einigen könnte. Wofür soll dieser Fonds genutzt werden? Soll das für Nachhaltigkeit sein, für Klimaschutz, für Investitionen in Digitalisierung, für Bildung? Was genau soll da gemacht werden? Und vor allem, wie viel Geld soll da drin sein? Und wie soll es finanziert sein? Und das ist der wunde Punkt, über den viel gestritten wird. Auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland haben vorgeschlagen, dieser Fonds sollte eigentlich über Eurobonds, Corona-Bonds finanziert werden. Und das ist ein wunder Punkt, weil er letztlich bedeutet, dass eine solche Finanzierung dazu führt, dass im schlimmsten Fall der Fälle, wenn Italien beispielsweise pleite gehen sollte, deutsche Steuerzahler eventuell für italienische Schulden gerade stehen müssten. Also diese Haftungsübernahme. Und das ist ein rotes Tuch für viele in Deutschland. Dass ich verstehe, dass das ein rotes Tuch ist. Natürlich, keiner will gerne Haftung übernehmen für andere. Aber ich glaube, wir sollten uns und müssen uns ehrlich und kritisch mit dieser Idee auseinandersetzen. Klar ist, wir brauchen ein Recovery Fund, also ein Plan mit konkreter Finanzierung, wie alle europäischen Volkswirtschaften langfristig aus dieser Krise wieder rauskommen. Wie die Staaten wieder investieren können in ihr Bildungssystem, in ihre Unternehmen, dass die wieder investieren, in Forschung und Entwicklung, in Infrastruktur, in Digitalisierung, in Klimaschutz, in all die Dinge, die essentiell sind, damit Europa wirtschaftlich auch langfristig sich wieder erholen kann. Der erste Einwand, den ich eben gesagt habe gegen Corona-Bonds oder Euro-Bonds, ist, dass im schlimmsten Fall der Fälle Deutschland eine Haftung für Italien übernehmen müsste. Jetzt ist die ketzerische Frage, wäre das so schlimm? Und sind wir nicht eh schon in der Haftung für unsere Nachbarn in Europa? Und für mich ist die Antwort ein ganz klares Ja. Natürlich haften wir für unsere Nachbarn, genauso wie unsere Nachbarn für uns haften, als Deutschland der kranke Mann Europas war. Das ist 15 Jahre her. Viele vergessen das gerne. Gab es 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Deutschland war der kranke Mann Europas. Viele unserer Nachbarn haben auf uns geschaut und gesagt, guck mal, die Deutschen kriegen das nicht hin. Und wir Deutschen haben damals von einer starken europäischen Wirtschaft, von einer boomenden Nachfrage profitiert und konnten uns aus dieser schwierigen Zeit raus exportieren. Das war also nicht nur unsere Leistung, das war es auch, aber es war auch ganz entscheidend mit einer europäischen Leistung Unterstützung. Das Gleiche gilt natürlich umgekehrt. Ich habe es eben beschrieben, wenn eine europäische Wirtschaft in Italien zusammenbricht, dann ist es nicht nur ein Problem für Italien, sondern es ist auch ein Problem für Deutschland, wo viele, viele Tausende, Hunderttausende Jobs auf dem Spiel stehen, wenn eine große Volkswirtschaft wie in Italien in Schieflage kommt. Also zur Ehrlichkeit gehört dazu, es zu realisieren, ja, in Europa haften wir füreinander. Eine Wirtschaft, die so stark integriert ist, bedeutet auch immer, dass man indirekt oder direkt füreinander in der Verantwortung steht. Und Corona-Bonds machen das explizit. Deshalb ist es eigentlich nichts Neues, dass man füreinander in der Haftung ist. Und Ich glaube, das Risiko sollten wir Deutschen eingehen, denn die Alternative ist eine deutlich schlechtere. Die Alternative ist, dass Italien durch diese tiefe Krise in eine wirtschaftliche Depression absinken könnte. Also starker Anstieg der Arbeitslosigkeit, viele Unternehmen gehen insolvent. Damit könnte auch das Finanzsystem in Italien in Schieflage kommen. Also eine realwirtschaftliche Krise führt zu einer Finanzkrise und darüber dann zu einer Staatsschuldenkrise, dass der italienische Staat also seine Ausgaben nicht mehr finanzieren kann. Und dann ist man in einem Teufelskreis, was wir in Griechenland gesehen haben, 2010 bis 2015, eine tiefe, tiefe Depression. Ich bin da fest von überzeugt, dass Italien bei weitem stärker ist und besser dasteht als Griechenland damals. Das ist also kein Vergleich. Und es muss aber auch in unserem Interesse sein, ein solches Szenario in Italien zu verhindern. Ein Mythos, den man gerne in Deutschland hört, ist, oh, wenn wir jetzt die Haftung für Italien übernehmen und solche gemeinsam Corona-Bonds ausgeben, dann steht Moral Hazard, eine moralische Fehlanreiz. Dann hauen die Italiener das Geld auf den Kopf, lassen sich's gut gehen und machen nicht die notwendigen Reformen. Und ich glaube, auch dieser Punkt ist in einer solchen Krise ziemlich offensichtlich falsch. Denn niemand hat Schuld an dieser Krise. Das ist eine Pandemie, bei der Italien das Pech hatte, der Erste zu sein oder das erste Land in Europa, das massiv betroffen wurde. Es hätte genauso gut Deutschland erwischen können, es hätte genauso gut andere europäische Länder erwischen können. Italien ist in diese Situation gekommen, nicht aus eigenem Verschulden, sondern weil es einfach mehr Pech gehabt hat als andere. Ein weiterer Punkt, der häufig moniert wird, und das ist wieder typisch deutsch, ist, dass wir gerne über die Europäische Zentralbank schimpfen, die jetzt ein riesiges Programm aufgelegt hat, um Staatsanleihen, Unternehmensanleihen zu kaufen, über 750 Milliarden Euro bis Ende des Jahres. Und das hilft, die Finanzmärkte zu beruhigen, dass die Zinsen auf italienische Staatsanleihen moderat bleiben. Aber auch hier versteckt sich Deutschland hinter der Europäischen Zentralbank. Und wir Deutschen sind hervorragend darin, auf der einen Seite über die EZB zu schimpfen, dass die doch bitte nicht solche Anleihen kaufen sollten, dass sie viel zu viel machen. Aber auf der anderen Seite tun wir zu wenig, um der EZB einen Teil dieser Aufgabe abzunehmen. Nämlich sicherzustellen, dass die Finanzmärkte eben nicht in einer Krise abrutschen, dass Vertrauen da bleibt in die Zukunftsfähigkeit der europäischen Wirtschaft. Und auch aus diesem Sinne wäre es ehrlich und konsequent, wenn Europa und allen voran Deutschland mehr gemeinsame Verantwortung übernimmt über eine Finanzpolitik, über einen Recovery Fund, also einen Erholungsfonds, der klug in die Zukunft Europas investiert und damit auch letztlich und mit diesem optimistischen und auch hoffnungsvollen Bild will ich enden, dass wir realisieren, was wir in Europa haben. Dass Deutschland ohne ein starkes Europa wirtschaftlich nicht florieren kann. Dass Deutschland ohne ein starkes Europa weltweit gegenüber China und den USA die eigenen Interessen nicht wird verteidigen und vertreten können. Und dass wir diese Europäische Union stärken müssen, dass wir die Integration vollführen müssen, um letztlich unsere Interessen und auch unseren Wohlstand in Deutschland als Teil eines starken Europas wahren können. Damit schließe ich meinen Podcast. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Hoffe, dass ich Ihnen Anregungen zum Thema der europäischen Antwort auf die Wirtschaftskrise gegeben habe und freue mich auf einen Dialog mit vielen von Ihnen in der Zukunft. Dankeschön und guten Abend.
Vielen Dank, Marcel Fratscher, für dieses streitbare, leidenschaftliche Plädoyer. Ich war tapfer, ich habe zugehört und brauche jetzt unbedingt eine Nacht, um über Ihre Argumente zu schlafen. Ich wünsche uns allen eine nachdenkliche und dann aber vor allem eine ruhige und entspannte Nacht. Morgen gegen 21 Uhr hören wir uns wieder zu Der achte Tag. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine fröhliche, eine gesunde, eine unbeschwerte Zeit. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.